Nerd-Feuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd-Feuilleton Podcast. Wir sind eine kleine, feine Zusammenkunft, die leicht verschlafen, aber mit Kaffee versorgt ist. Und wir werden heute über einige nerdige Angelegenheiten quatschen. Wenn ihr das cool findet, Dragon Seed Everything ist die richtige Adresse für mehr. Aber jetzt erstmal rausfinden, was ihr cool finden sollt. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier sind Clemens Serbent.
Good morning, Simulation Farmers.
Und Maurice Mathieu.
Danke nochmal, Lele, dass du mir die Magic Doctor Who-Karten gestern geschickt hast. Ja. Ich habe mich damit sehr über Wasser gehalten.
Sehr, sehr gerne.
Es hat keine 50 Sekunden gedauert an der Stelle.
Ich weiß, darauf ist abgezielt, okay. Ehrlich gesagt. Das ist nämlich eigentlich ein großer Trick. Wir sind ja wirklich jetzt ein Magic the Gathering Podcast. Lele, wie sieht's aus mit der Lore?
Also, ich wollte ja anfangen mit, ihr beide seid jetzt Skater, aber wir können doch gerne über Magic reden. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Nein. Ich glaube, das Einzige, was ich da zu den Magic-Sachen sagen möchte, ist, Clemens, wenn du das wertschätzen kannst, dass der TARDIS mal an schönen Orten steht, dann schau dir doch mal die Länder an, die dafür rausgebracht haben. Das ist nämlich sehr schöne Illustrationen. Also es sind sehr schöne Illustrationen und dann können wir auch in unserem Seiten-Magic-Podcast weiter drüber reden. ich habe gesagt, ihr seid Skater geworden. Maurice hat allen und jedem und egal, ob er sie kennt oder nicht, von Skate the Infinity erzählt. Und sure. Hat jetzt heute die Challenge, das zu tun, ohne das Wort Jojo in den Mund zu nehmen. Er wird uns erklären, was Skate the Infinity ist und warum es so großartig ist und warum er jetzt auch zum Skater wird und gar nicht so wirklich zuhört, weil er Titus nämlich die ganze Zeit offen hat, um sich das beste Skate-Deck rauszusuchen.
Clemens, ist das wahr?
Clemens auf der anderen Seite hat Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin gelesen, das ist ein Comic, und er hat The Wind-Up Girl gelesen. Generell war Clemens richtig aktiv in dieser Zeit vor diesem Podcast. Er hat nämlich auch noch Wind-Up Girl, habe ich schon gesagt, hat er nämlich auch noch Amsterdam gesehen. Ein Kriminalstück war das, glaube ich. Richtig?
Ja, ist korrekt.
Und er hat Ghost Runner gespielt. Und ich muss zugeben, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe auch mal Ghost Runner gespielt und ich war so, das ist mir zu hektisch. Und Clemens rennt aber als Cyber-Assassine durch die Gegend und schneidet Leute in zwei Hälften. Also, wir werden rausfinden, was da los ist und fangen aber, finde ich, an mit Skate the Infinity, weil das ist das, was mir, also, da freue ich mich sehr darauf zuzuhören, wie sich da ausgetauscht wird. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass es einen Charakter gibt, der snowboarden kann und jetzt skateboarden soll, und damit er erfolgreich skateboardet, tapet er einfach seine Füße an das Board und dann geht's den Berg runter und es passiert nichts Schlimmes und am Ende lebt er noch und ist sogar der neue Held. Maurice, ist es halbwegs richtig zusammengefasst?
Das ist so ein bisschen die erste Folge. Also wir haben erstmal unseren Protagonisten Ricky. Ricky sieht aus, als wäre er aus Beyblade rausgefallen. Er hat krasses Protagonistensyndrom, also rote Haare, die in irgendwie alle Richtungen stehen und so weiter. Und Rickys Ding ist, er ist ein Skateboarder. Da, wo sie leben in Japan, gibt es ein geheimes Skateboard-Treffen, das nennt sich S. Das ist so eine alte Fabrik-Minenanlage. Und einmal die Woche fahren da die Skateboarder irgendwie alle runter. Und das ist total brutal und geheim und ist schon an sich, wenn man so beschreibt, schon ziemlich bekloppt. Wir lernen Ricky damit kennen, dass er gegen einen Albtraum-Gruselclown fährt. Der heißt Shadow, das ist sein Nemesis am Anfang, der ihn mit, ich glaube, Firecracker bewirft und Feuerwerk und so weiter. Und damit kommt Ricky nicht klar und der fällt deswegen immer vom Bord. Das ist quasi der Konflikt, den wir am Anfang sehen. Und Ricky überlegt, wie er da halt gegen ankommt. Und dann wird der Snowboarder und ein bisschen auch Dummy Lange, der aus Kanada wieder zurückgezogen ist nach Japan, in seine Schule transferiert, und Lange hat die andere Version des Protagonisten-Syndroms. Er ist einfach so ein wirklich, er wird quasi als wunderschön, als so ein J-K-Pop-Idol dargestellt mit blauen Haaren. Und sein Ding ist eben, dass er Snowboard fährt und nicht viel sagt und so ein bisschen doof ist. Und er kann eben nicht auf einem Skateboard stehen, weil dann fällt er einfach runter. Deswegen muss er sich immer daran festtapen, am Anfang zumindest noch. Und die beiden entwickeln eine voll tolle Freundschaft. Und Langert stellt sich einmal aufs Board und besiegt natürlich Shadow in der ersten Folge, weil er krasser ist und plötzlich seine ganze Snowboard-Wissen halt übertragen kann auf Skateboard. Das ist soweit so dumm. Das ist so die erste Folge. Man würde sagen, alles klar, das ist schon geht so schlau.
Sports.
Sports, genau. Und an dem Punkt würde man sagen, okay, das ist halt so ein Standard-Sport-Anime. Ist jetzt egal, ob sie Ping-Pong oder Badminton oder Schach spielen. Das ist halt alles so, die meiste Zeit stehen Leute rum und kommentieren, während einer halt irgendwelche Sachen auf einem Skateboard macht. Und dann dreht die Serie aber alles, was sie macht, auf 11. Also erstmal ist die Serie unglaublich queer. Das heißt, es wird ständig eigentlich eine Beziehung zwischen Ricky und Lange angeteasert, aber auch zwischen allen anderen Charakteren, die halt alle Typen sind. Die Serie ist unglaublich, ich will nicht subtil homoerotisch würde ich überhaupt nicht sagen, sondern es ist krass homofreundlich. So. Und es reicht nicht damit, sondern sie packen auch noch Charaktere rein, die halt so fucking over the top sind. Okay, ich muss an meinen Challenge denken. An einem Punkt in der ersten Folge steht ein muskulöser Mensch oben ohne mit dem Rücken zur Kamera und wird offenbar ist er ein Vampir. Ich weiß nicht genau warum, aber er hat spitze Zähne. Und er redet ständig sehr affektiert, wenn ihr euch erinnert, an Pegasus aus Yu-Gi-Oh! The Bridge Series. Das ist die Art, wie diese Person unironisch redet. Das ist Adam. Adam ist so ein bisschen der Leiter von S. Und Adam ist fucking nuts. Adam ist der Matador der Liebe. So ist sein Skate-Alternate-Name. Und durch hat Adam auch einen speziellen Move. Er fährt den Berg hoch statt runter und umarmt seine Gegner. Das nennt er den Love-Hug. Und wenn Adam darauf keinen Bock mehr hat, nimmt er sein Skateboard und haut Leuten damit einfach in die Fresse. Das heißt, im Skateboardrennen steigt er ab, nimmt sein Skateboard und haut es einfach jemand auf den Kopf. Das ist Adams geheimer Winning-Move, gegen den niemand so richtig ankommen kann. Dann haben wir noch Cherry Blossom. Das ist der AI-Skateboard-Kalligraph. Diese Worte machen zusammen keinen Sinn, aber er hat ein Skateboard, das sich, ich glaube, Clara nennt, was mit ihm reden kann. Und wo eine künstliche Gänzerin ist und ihm sagt, 3,5 Grad links. Okay. Dann haben wir Joe. Sein unironischer, also er hat, Joe trägt niemals ein Shirt und sein unironischer Name im Anime ist Joe Sixpack. Weil er halt krass muskulös ist und Planks macht, während er auf dem Skateboard halt drauf liegt und so ein Blödsinn. Und um Kurven zu nehmen, springt er einfach gegen Steine gegen und drückt sich mit seinem Fuß davon ab und zerbricht damit fast den Stein. Es ist ein sehr realistischer Anime, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt.
Diese ganze Sache. So ist Skateboarden, ja. Oder?
Ich nehme an, so ist Skateboarden. Im Laufe dessen jedenfalls kriegen wir so ein bisschen Backstory mit. Die Leute kommen sich näher. Sie haben so ein bisschen persönliches Drama, womit sie rauskommen. Es gibt eine Onsen-Episode und es gibt eine Beach-Episode. Was krass ist, denn es gibt nur 12 Folgen. all das ist wirklich absolut fantastisch. Und was das Ding aber in die Richtung glorreich, sollte man immer wieder gucken, drückt, ist einfach der englische Dub. Der englische Dub ist so unglaublich gut. Ich habe nur ein paar Hintergrundinformationen. Der Mensch, der dafür zuständig war und der Director quasi war für den Dub im Englischen, ist der gleiche Sprecher für den englischen Denki aus My Hero Academia. Und anscheinend ist der online in der Fangemeinde unglaublich beliebt. Die haben das alle wirklich hart übertroffen, wie unglaublich gut sie diesen Dub hinbekommen. Es wäre möglich, dass ihr sogar schon eine Sache davon gehört habt. Also ich wurde zumindest, ich glaube, im Vorhinein schon auf TikTok damit auf jeden Fall zugespammt. An einem Punkt macht Adam den größten Entrance, den überhaupt ein Anime-Charakter jemals in der Geschichte von Anime gemacht hat. Again, es geht hier nur um Skateboarden. Nur um auf einem Brett stehen und einen Berg runterfahren. Und es tut mir leid, wenn ich Spoiler, aber das ist einfach so fantastisch. Feuerwehr geht los auf dem Boden. Plötzlich springt er 20 Meter in die Luft, mit dem Cape natürlich. Und er hat natürlich eine Maske. Und schreit aus voller Kehle: "Hey, Bitches and Bros and non-binary hoes." That's his entrance. That's just how he is. All the time. Und wenn ich euch jetzt nicht überzeugen konnte, dass dieser Anime einfach eines der größten Sachen überhaupt ist, dann kann ich euch leider auch nicht mehr helfen.
Wo finde ich den denn?
Auf Crunchyroll.
Auf Crunchyroll, okay.
Und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Holy shit, das ist ja gut. Lele hatte nicht unrecht. Ich habe danach tatsächlich angefangen, mir Skateboard-Videos anzugucken, weil ich dachte, du bist bald 33, du hast schon ein kaputtes Knie, vielleicht ist jetzt der richtige Moment, auf ein Skateboard zu steigen, weil alles, was sie da gemacht haben, schien wirklich realistisch.
Ich trete auch immer Spoiler. Gerne im Park gegen Stein und die zerbrechen dann.
Adam tanzt auf seinem Board, während er runterfährt. Und also er Stepptanzt sozusagen.
Na klar.
An einem Punkt tanzt der Tango mit einem anderen Skateboarder, den er steht beide Skateboards aneinander und dann drehen sie sich einfach. It's fucking amazing. Ich nehme an, das ist alles sehr realistisch und ja. Also ich mache wahrscheinlich auch bald Skateparts unsicher. Also wahrscheinlich, weil dann die Notärzte in der Einfahrt stehen müssen die ganze Zeit wegen mir. Aber ja, das war Skate the Infinity. Konnte ich euch beide dafür überzeugen? Ich meine, wahrscheinlich schon, aber...
Ja, wenn dann, also ich glaube, das ist, ich glaube, das ist was alleine gucken ist okay, aber nicht so geil wie mit Leuten zusammen gucken.
Das stimmt. Das ist richtig. Ich habe das mit Jana geguckt und wir haben uns einfach bepisst vor Lachen teilweise, wie gut und over the top diese Show ist. Und wie hart sie in diese Anspielungen miteinander reingehen. Das ist aber auch was, was ich so ein bisschen kritisieren würde. In alter Fashion halt, sie dürfen ja nicht das Fanfic-Potenzial zerstören. Das heißt, sie committen niemals so richtig. Sie deuten es extrem an. Und jeder mit zwei Augen im Kopf würde sagen, ja, okay, offenbar sind die ein Paar. Aber es kommt nie zu einem Kuss oder zu einem ruhigen Geständnis oder sowas. Und das ist so ein bisschen, da wäre vielleicht Luft nach oben. Naja. Genau. Das ist jedenfalls Skate the Infinity. Was ist mit dir, Clemens? Bist du jetzt auch Skateboard-Buddy geworden?
Na klar, Bro. Ich bin dabei. Ja. Dann ich mache so ein Lo-Fi-Remix von Avril Lavigne's Skater Boy fertig.
Nice.
Und dann machen wir diesen Park da hinten unsicher. Das cool. Wird super. Ich werde auch nur bergauf fahren die ganze Zeit.
Ich werde meinen Tony Hawk Pro Skater 2 Soundtrack rauskramen.
Ja!
Ab auf meinen tragbaren CD-Player damit und dann geht's ab.
Hi, fellow kids.
Ja.
Ja.
Cool. Also, Peoples da draußen. Skate the Infinity.
Kurze Vorwarnung, ich habe ein gewisses Alter erreicht, also ich werde bei den kleinsten Skateboard-Moves einfach sofort extrem schwitzen. Liebe Menschen da draußen, das könnte auch spannend werden.
Ich schwitze sowieso die ganze Zeit. Also, I'm doing it right now. Das ist das Schöne, wenn ein männlicher Körper einfach altert. So, man kommt in dieses Alter, wo man einfach nur noch eklig ist und dann.
Man wacht auf, man ist eklig. Ja. Man macht sich einen Kaffee, schon wieder eklig. Man kann sich direkt wieder die Zähne putzen gehen. Es ist einfach vorbei. Man überlegt auch so Anschaffungen zu machen, um den Ekel so zu vermindern. Habt ihr von Nasenduschen gehört? Habt ihr damit Erfahrung? Einfach weil älter werden und Allergie ist mittlerweile, ich denke, oder ich lasse mir einfach 24/7 Salzwasser da durchlaufen.
Moment, willst du mir sagen, du hast bisher keinen, also ich weiß, der Podcast dreht sich nicht darum, aber hast du bisher keinen Nasenduschen benutzt? Ich benutze Nasenduschen, seit ich Mitte 20 bin.
Tja, dann habe ich scheinbar die Einladung zum Nasenduschen-Club verpasst oder so.
Aber Clemens...
Let's get together, bro. Let's shower together.
Let's make an anime about this. Competitive Nasenduschen.
Clemens, ich bin in einem ähnlichen Ding wie du. Ich benutze sehr ungern Nasenduschen, weil meine Nasen so schnell so voll sind.
Ja. Yeah.
Also es gibt für mich ein sehr schmales Fenster, in dem eine Nasendusche bei mir tatsächlich Wasser durchläuft. Und sonst ist es halt so... Ja, hier ist halt jetzt Wasser in meinem Eisennasenloch und das läuft mir dann jetzt den Rachen runter oder direkt wieder aus dem Nasenloch raus, wo ich es gerade versuche reinlaufen zu lassen.
Und das ist der gute Fall, weil manchmal fängst du an, mit der Nasendusche die Nase zu duschen und das Wasser geht einfach rein und kommt nirgendwo raus.
Ja, das ist echt weird, oder?
Dann denkst du, was passiert gerade? Muss ich gleich sehr viel pinkeln? Was?
Ich liebe es, in welche Richtung dieser Podcast geht. ja. Ich kann euch Infrarotlichter dabei empfehlen.
Ah, okay.
Dann weiten sich die Nasen, dann habt ihr kurze Fenster, wo alles moving ist und dann könnt ihr die Nasendusche machen.
Ah. Ja. Alright. Zurück zu Gesundheitstipps und anderen Sachen.
Wir können so einen extra Trainer dafür bauen. Das war die Old Man Corner. Sie wurde Ihnen präsentiert von der Apothekenrundschau.
Oh ja, wieder so ein schönes Suchbild oder so in diesem Ding. Na gut, okay. Clemens, was ist Amsterdam außer eine schöne Stadt, wo Mensch hingeht, um Dinge zu tun, die Mensch woanders nicht tun kann?
Amsterdam ist ein im letzten Jahr erschienener Film von David O. Russell, den man unter anderem von, ich glaube, Joy hat er gemacht und American Hustle.
Okay.
Also kennt man mittlerweile, ist ein ziemlicher Household Name und das ist so ein fast so ein Film Noir, würde ich fast sagen, Crime Mystery, dass sich aber so quasi drei Protagonisten rausgesucht hatte, die eine sehr einzigartige Freundschaft verbindet. Und das ist deshalb ganz witzig, weil du die ganze Zeit so ein bisschen den Eindruck hast, du guckst zwar so ein Film Noir, Crime Drama mit ganz viel düsteren, es hat aber so sehr viele whimsical Elemente, sodass es immer zwischen sehr düster und bis hin zu so einer Wes Anderson artigen Loveliness tendiert und dazwischen existiert diese wunderbare Welt. Es geht los mit Christian Bates Charakter und seine Freund David John Washington ist das, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Sekunde. Die waren beide im Ersten Weltkrieg Soldaten und unter dem Kommando von einem General und der ist tot und dessen Tochter bittet sie quasi darum, John David Washington, nicht David John Washington, heißt er, den mal zu obduzieren und dann geht es eigentlich drunter und drüber. Also 5 Minuten, sehr kurz nachdem sie diesen Typen obduzieren, kommt die Tochter von dem quasi unter die Räder eines Automobils in New York City und dann geht der ganze Spaß eigentlich erst so richtig los. Und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil ich den Film tatsächlich, ganz abgesehen davon, dass der vom Szenenbild und der Ausstattung und so weiter sehr großartig gemacht ist, auch auf der Story-Ebene sehr cool ist. Also ich habe mich ein bisschen schockverliebt in den Film. Ja, muss ich sagen. Also ich versuche jetzt natürlich trotzdem so professionell wie möglich das zu machen und überlege noch, was ich jetzt ein bisschen noch dazu erzählen könnte zur Story, ohne euch zu viel wegzunehmen. Aber eigentlich möchte ich sagen, guckt es euch an. Habt ihr denn Fragen, die ich vielleicht beantworten kann?
Hat der Film mehr Farben als braun, gelb und so? Also bewegt er sich außerhalb dieses Sepia-Tons, den ich in diesem Preview-Foto sehe?
Der Film ist sehr bunt.
Okay.
Ja. Ja, ja.
Echt?
Ja.
Weil das sieht aus, als hätte jemand quasi einen Filter reingelegt und vergessen, ihn rauszunehmen an irgendeinem Punkt oder zu begrenzen.
Das sieht jetzt, finde ich, im Trailer tatsächlich so aus. Im Film selber hast du aber so Set-Pieces teilweise, die ganz krass farblich knallen, würde ich mal so sagen. Also es gibt zum Beispiel die Wohnung von der Frau von Christian Bates Charakter, die ist sehr purpurrot. Und sie ist auch sehr purpurrot. Also sie lebt quasi in dieser purpurnen Grotte allein und das ist, sie ist auch so eine sehr ambivalente Figur. Eigentlich ist sie ziemlich mies. Naja, gut, aber dann, das soll jeder selber beurteilen, der den Film dann sieht. Und dann, ja, der Film spielt mit Farben schon.
Okay. Und Christian Bale, darf der im nächsten Film dann wieder was essen oder ist er jetzt für immer wieder so?
Das musst du mit seinem Management klären, Lille. Doch, keine Ahnung. Er spielt halt den Kriegsversehrten, ne?
Ja, okay.
Also das hat er schon, er hat war im Ersten Weltkrieg unterwegs und man sieht es im Trailer ja auch schon, er hat sein Auge verloren.
Ja.
An der Stelle und sein Rücken ist halt komplett im Arsch. Und es ist deshalb auch hart drogenabhängig und hat als Arzt seine Lizenz verloren, weil er in der Park Avenue Veteranen behandelt hat, was natürlich nicht geht. Ja, in der New Yorker Park Avenue kann man nicht irgendwelche ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die Worte reproduziere, die in dem Film gesagt werden. Der Film ist da sehr 1930.
Okay.
An einigen Stellen. Also sie nehmen diese Zeit wirklich und greifen sie auf. Also Kriegsversehrte werden nicht gut behandelt, People of Color werden auch nicht so gut behandelt. Christian Bates Charakter ist halb jüdisch. Auch das kommt zum Tragen und nicht immer zu seinem Vorteil. Darum finde ich dieses Dreiergespann aus denen so sympathisch. Also Margot Robbie, John David Washington und Christian Bale als Triptychon. Ich weiß nicht, ob sie sich einfach nicht getraut haben, sie echt ein Thruple sein zu lassen. Mhm. Aber auch so als Dreiecks-Freundschaftsbeziehung sind die drei super, super knuffig.
Ja.
Und ich hätte da gerne...
Oh, hallo Ringo. Das hast du jetzt super. Toll. Geh raus, bitte.
Cool. Und der Hund hat die Aufnahme gesprengt.
Wieso gesprengt? Besser gemacht.
Besser gemacht.
Das lasse ich alles drin. Das
habe ich extra aufgebaut. Hast du alles umgeworfen?
Alright. Lele, wirst du Amsterdam gucken?
Puh, wo kann ich das denn gucken, ist die Frage.
Auf das Disney Plus. Auf Disney Amsterdam Plus. Ist gerade auf Disney Plus. Ja.
Alright. Ja, das sieht nach einem entspannten Abend aus. Ich bin in letzter Zeit bin ich eher für, also anstelle von hier ist eine Serie, die dauert jetzt 8 Stunden und dann hast du vielleicht die erste Staffel geguckt, finde ich so den Gedanken von hier ist ein Film, den hast du heute Abend fertig geguckt, du musst danach, kannst du wieder drüber reden, aber du musst dich nicht dran erinnern, den weiter zu gucken. Und jetzt weiß ich, dass es den gibt, das heißt, ich scrolle nicht einfach ahnungslos durch die Gegend, finde ich sehr angenehm. Bin ich prinzipiell auf jeden Fall für zu haben.
Ich würde kurz versuchen, den Hund aus dem Arbeitszimmer zu lotsen. Eine Sekunde, bitte.
Das wird schwierig. Ich bin so ein bisschen...
Nein, Mauser.
Ich bin so ein bisschen hergerissen. Warum? Ich habe das Gefühl, dass der Film oder der Trailer versucht, funner zu sein, als der Film es am Ende ist. Wenn es
das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ich habe so
Weil der Film... Ich finde alles dann auch so, was jetzt Clemens gerade noch so gesagt hat, es wirkt so ein bisschen Depri. Also, was auch vollkommen okay ist. Mm,
von heute betrachtet, ne?
Der Trailer ist, finde ich, so geschnitten und mit dieser poppigen Musik hinterlegt, dass der Trailer, glaube ich, versucht, lustiger, haha, zu sein, als der Film es dann ist. Aber ich kann mich ja auch total irren. Mm.
Ich habe so ein bisschen Wes Anderson-Vibes auf so eine gewisse Art und Weise, was so die Dynamik angeht.
Ein bisschen, ja. Aber auch das finde ich noch ein bisschen deprimierend.
Ja. Okay, sorry. Also, ich bin wieder da.
Willkommen zurück.
Auf unserem Sportplatz ist heute ein Sportfest mit lauter Musik und Lautsprechern. Deshalb hat Ringo versucht, hier ins Arbeitszimmer zu flüchten. Und da wir nur ein Zimmer mit einer funktionierenden Türklinke haben... kommt er in alle anderen Räume.
Ist er darin auch sehr gut inzwischen.
Ja.
Clever Girl. Clemens, wie deprimierend ist dieser Film? Ich meinte eben schon, dass der Trailer suggeriert, dass das alles so fun... Nele meinte ein bisschen Wes Anderson. Ich persönlich habe so ein bisschen so ein Guy Ritchie-Feeling rausbekommen.
Ja. Ja, ist auch, würde ich auch sagen.
Ist es das oder ist einfach nur krass deprimierend eigentlich, und der Trailer versucht uns was zu verkaufen, was das Ding nicht ist?
Es wird teilweise sehr, sehr dark, weil, okay, sie sagen schon im Trailer, a lot of this really happened.
Ja.
Also die Verschwörung,
Sachen sein, die passiert sind.
Die Verschwörung, der sie da auf der Spur sind, die gab es wirklich in der Geschichte und die nimmt, kann man so sagen, ein relativ gutes Ende. Es ist ein bisschen deprimierend. Zeitgleich realisierst du ein bisschen, wie Weltgeschichte funktioniert. In gewisser Hinsicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, ich will das Ende nicht vorwegnehmen. Ich finde den Film tatsächlich nicht so deprimierend, dass es mich davon abgehalten hätte, ihn nicht danach direkt nochmal zu gucken. An einem anderen Tag. Also nicht direkt, ich habe nicht gesagt, so, oh geil, ich mache ihn nochmal an, sondern ich habe ihn mir nochmal angeguckt und finde ihn tatsächlich gut genug und nicht deprimierend genug, dass ich ihn vorhabe, meiner Schwiegerfamilie zum Einzug in die neue Wohnung zu schenken als DVD. Weil ich denke, das ist, da können sich viele drauf einigen, ohne dass es gefällig ist. Und es ist trotzdem spannend, ohne dass es zu sehr aufwühlend ist. Und es ist ein bisschen düster, ohne einen komplett runterzuziehen.
Mhm. Okay. Okay, dann vielleicht gucke ich mir den an. I'm not sure yet. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr noch in der Mood bin oder ob ich einfach nochmal Skate the Infinity rewatche. Ich bin in sehr verschiedenen Speeds, glaube ich, gerade. Ich bin nicht sicher, ob ich das gerade aushalte.
Okay, dann Amsterdam, ein Film mit auch wirklich insgesamt, ich habe den Trailer gerade nochmal durchgeguckt, sehr, sehr vielfältigen, sehr hochkarätigen Cast. Gibt es bei Disney Plus, wenn euch das interessiert. Und wenn es nach Clemens geht, dann sollten sich den, glaube ich, alle angucken. Clemens, du hast noch mehr Zeit mit vermeintlich deprimierenden Sachen verbracht. Du hast unter anderem The Wind-Up Girl gelesen von Paolo, ich versuche jetzt nicht den Nachnamen auszusprechen. Es ist ein Buch,
was... Paolo Bucky Galuppi.
Es ist schon ein bisschen älter. Mich würde interessieren, wie du dann zu dem Buch gekommen bist. Es hat damals den Hugo und den Nebula Award gewonnen, was im Science-Fiction-Kreisen so ziemlich die... Das sind zwei von drei richtig geilen Awards, die du gewinnen kannst, und die hat das Buch mitgenommen. Wie bist du da gelandet? Was hat dich dann doch mitgerissen und begeistert vielleicht oder auch nicht? Und wie stehst du jetzt zu dem Buch?
Also ich muss dann kurz die Lüge aus der Welt schaffen, dass ich es gelesen hätte. Ich habe es gehört.
Das zählt als Lesen. Das ist fein.
Okay. Ich hab, mir ist aufgefallen, dass ich auf dem Weg zur Arbeit immer extrem viel YouTube-Shorts gucke. Und dass das meinem Gehirn und meiner Laune nicht zuträglich ist. Dann habe ich mich gefragt, was ich früher gemacht habe, bevor ich 24/7 mit meinem Handy auf YouTube Zugriff hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so zu iPod-Zeiten sehr viele Hörbücher gehört habe und habe mir dann eine Hörbuch-App runtergeladen und mir Sachen vorschlagen lassen. Also ich habe Sci-Fi-Dystopia irgendwas gegoogelt, weil was hebt die Laune besser als eine Dystopie am Morgen? Und dann wurde mir The Wind-Up Girl vorgeschlagen mit dem deutschen Titel Biokrieg.
Uff.
Ja, so Biokrieg. Okay.
Oh.
Interessant.
Oh.
Das klingt wie so ein Nachbarschaftsstreit um die Biotonne.
Wie kann man denn wirklich einen irgendwo ziemlich poetischen Titel am besten zerreißen? Wirklich abgefahren.
You translated.
Ich bin raus.
Und auf dem Cover war ein sehr großer Elefant vor Hochhausruinen und habe gedacht, okay, ich habe hier so ein Guthaben, ich muss das also nicht mit Geld kaufen, sondern ich kann mir das erstmal so anhören. Und war dann direkt von der Beschreibung der Welt gefesselt, denn es ist eine Welt, die quasi bereits nach der Klimakatastrophe spielt. Also die Geschichte ist von, weiß ich nicht, 2009, 2011, irgendwann im DM-Dreh müsste ich jetzt mal gucken,
kam das raus. Ja, das müsste hinkommen.
Und das war mir nicht klar, als ich das gehört habe. Ich habe das Erscheinungsdatum, war mir nicht bekannt, und ich dachte so, ach krass, dass sich jemand diese aktuellen Themen bedient, weil es geht auch viel um Zoonosen, also um Viren, die unterwegs sind, weil wir mit der Natur nicht richtig umgegangen sind, so Corona-mäßig quasi, dass es immer wieder Pandemien gibt. Und alles in allem sind die Ressourcen der Menschheit so weit runtergebrochen, dass wir uns auf ganz primitive Sachen berufen müssen. Also Energie gibt's gar nicht mehr elektrisch, sondern nur noch mechanisch. Hm. Und das heißt, das Beste, was du haben kannst, ist eine Sprungfederfabrik, weil da kannst du mechanisch quasi die aufladen, um dann Dinge damit zu betreiben. Also Sprungfedern sind die neuen Batterien, die quasi in so großen Fabriken hergestellt werden. Es geht viel darum, wie viel Joule so eine Sprungfeder speichern kann. Damit werden dann Luftschiffe und Roller quasi angetrieben, aber auch Computer. Viele Computer haben so Pedale und haben sehr, sehr kleine Monitore, damit du nicht zu viel Energie verbrauchst und das quasi direkt zuführen kannst. Und das große Ding in dieser Welt ist, wie viel Kalorien kannst du aufnehmen und umsetzen. Und deshalb haben sie auch gewisse Tiere genmanipuliert. Also in Fabriken arbeiten Loxodonten, Megodonten, also sehr, sehr große, vom Elefanten abstammende mutierte Tiere, die aus Lebensmitteln quasi 100%, nein, nicht 100%, dann würden sie sterben, aber sehr, sehr viel Energie quasi in mechanische Energie umwandeln können. Und das ist so ein bisschen die Welt. Wir haben so sehr viel Genmanipulation aus der Vergangenheit. Also es gibt auch Saatgut gehört Firmen. Du isst nicht Reis, sondern du isst den Reis der Firma so und so. Und das Firmenname ist auch immer davor. Und das war so eine ganz interessante Art der Dystopie, weshalb ich dran geblieben bin, tatsächlich. Und in dieser Dystopie entwirren sich so verschiedene Charaktergeschichten, die ein bisschen viel sind tatsächlich. Also ich komme jetzt aus der Drehbuchecke, weshalb ich bei so Hören von Romanen immer denke, ja, jetzt müsste der Wendepunkt kommen, sonst sind wir in 90 Minuten nicht fertig damit. Davon muss ich mich...
wir sind immer noch im Intro, verdammt.
wir müssen...
dieses Hörbuch ist 6 Stunden lang.
Genau, das sind... ich glaube 8 waren es oder so, keine Ahnung. Wenn ich dachte, ja, aber langsam müssen wir doch mal zu Potte kommen. Nein, okay, ich höre jetzt seit 3 Stunden, ihr führt immer noch Charaktere ein. Okay. Die Welt ist großartig, die Charaktere fand ich so. Der Titelcharakter, The Wind-Up Girl, ist tatsächlich eine genmanipulierte Person. Aus Japan stammt sie. Sie ist leider nicht charaktermäßig, keine Ahnung, dafür, dass sie im Englischen, man nennt sie Aufziehmädchen, weil sie quasi diese Art von Menschen ja so gezüchtet ist, dass sie einfach ultimativen Gehorsam haben und so weiter. Und sie bewegen sich auch ein bisschen anders, damit man sie in der Masse erkennt und so weiter und so fort. Ich liebe das Setting sehr. Die Geschichte dahingehend, wie es ihr ergeht, fand ich leider sehr vorhersehbar, ohne jetzt zu viel wegnehmen zu wollen. Also was passiert wohl mit einer Figur, die in so einer Welt keine Selbstbestimmung hat? Was geht da am Ende? Leider hat das Buch sehr, sehr viele Mankos, finde ich. Wir haben so 10 Figuren und davon sind 2 weiblich gelesen.
Go with the times.
Schräg. Du meinst, das war 2009 noch okay?
Es war nicht okay, aber es ist sehr 2009.
Definitiv. Ja, da habe ich auch zum ersten Mal gegoogelt, wann das rausgekommen ist. Die eine Figur ist tatsächlich so schwach geschrieben, dass ihr verstorbener Mentor ihr irgendwann als Geist erscheint. Es gibt auch Geister in diesen Büchern. Also man muss ein bisschen, es ist nicht rein Science Fiction oder es wird auch nie erklärt, ob der jetzt echt ein Geist ist oder ob sie ihn nur sieht. Auf jeden Fall ist, selbst nachdem ihr Mentor gestorben ist, sie keine eigenständige Figur, sondern er labert sie die ganze Zeit zu. Und das Wind-Up Girl selber, ja, ist echt schwierig präsentiert, finde ich, denn Triggerwarnung, an der Stelle müssen wir über sexuelle Gewalt reden, auf die ich in der Geschichte, so wie sie mir präsentiert wurde, nicht vorbereitet war. Also, sie arbeitet quasi, kann man das Arbeit nennen, sie ist Sklavin in einem Bordell, möchte man fast sagen.
Okay.
Und da werden ihr halt zum Amüsement der Gäste gewisse Sachen angetan, denn sie ist ja kein echter Mensch. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe das, wenn man das einmal macht, um zu etablieren, wie es ihr geht. Da das aber sich so durch die Geschichte durchzieht, fand ich das irgendwann echt kritisch. Also es gibt irgendwie kein Kapitel, in der ihr nicht irgendwas widerfährt oder wo man sich darauf beruft oder sie ist, glaube ich, bis zum Ende des Buches oft einfach so ein Opfer der Umstände, was man aber verstanden hätte, ohne dass man noch 3-4 Mal oder 2-3 Mal hätte lesen, hören müssen, was ihr da noch so alles angetan wird von Leuten in diesem Bordell. Man denkt sich dann immer so, ja, ich muss dann immer an 7 Psychos denken, wo Christopher Walken sagt so, Mann, deine Frauenfiguren sind aber furchtbar. Und dann sagt, wie heißt der Colin Farrell? Ja, ist eine harte Welt für Frauen. Ja, ist eine harte Welt für Frauen, aber die meisten Frauen, die ich kenne, kriegen einen Satz zustande. Da musste ich leider, gerade was die Hauptfigur angeht, sehr, sehr oft dran denken. Es gibt dann auch eine Szene, in der sie sich dann wäscht und er beschreibt so, wie sie sich mit dem rationierten Wasser, sie wäscht sich natürlich nackt auf einer Dachterrasse, ne? Logisch.
So mache ich das auch, ja.
Dann mit einer Kelle das rationierte Wasser über ihren nackten Körper läuft und all die Spuren der Schande, das Sperma von ihr wäscht und sie sich wieder neu fühlt und denkst, ja, okay, aber du fetischisierst mir das gerade zu sehr.
Ja.
Und auch die Szenen sexueller Gewalt waren mir ab einem gewissen Punkt zu sehr fetischisiert, als dass ich das irgendwie hätte gut finden können. Und das hat das Buch für mich leider so ziemlich anstrengend bis schlecht auf der Ebene gemacht, weil, also nicht, dass es nicht generell doof wäre, aber das ist auch noch die Titelfigur gewesen. fand ich sehr, sehr schade. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht so tief im Science-Fiction-Game drin. Habe ich dann gedacht, das ist schon heftig, dass man dafür, dass er so viele Preise dafür bekommen hat. Also wer saß denn da in der Jury? Und ist besonders schade, weil die Welt halt sehr spannend ist. Und ich mir danach auch noch im Internet von Leuten so Concept Art angeguckt habe, die sich da auch mit beschäftigt haben. Und die Welt an sich ist spannend und cool. Es gibt viele Charaktere in dem Buch, die sind spannend und cool aus verschiedenen Richtungen. Ich finde den Narrativ mit ihr sehr anstrengend und schwer, auch weil immer wieder betont wird, dass sie ja kein echter Mensch ist und deshalb so behandelt wird. Okay. Ja. Okay.
Ich habe das Buch schon ein paar Mal auf Listen gesehen, weil ich vor einer Weile wieder in diesem Cyberpunk-Fieber drin war und das wurde auch irgendwie dem Cyberpunk-Genre teilweise zugesprochen. Auch wenn, jetzt auch gerade wie du es beschreibst, es deutlich weniger Hightech-Technik glamourös ist. Ich weiß nicht, ob ich da so.
Es ist extrem Low-Tech. Sie leben in einer extrem Low-Tech-Welt, genau. Also ich habe das Genre Biopunk irgendwo gehört, weil sich alle technischen Errungenschaften ja auf Genmanipulation und so weiter beziehen und der Rest ist halt extrem mechanisch. Also es gibt irgendwie zwei Autos mit Verbrennungsmotor und in irgendeinem Ministerium gibt es Computer, die einen 15 Zoll Monitor haben und alle sind so, boah, was für eine Energieverschwendung. Ja, der Rest ist halt wirklich, die Welt ist darauf aus, dass du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, wie viel Energie muss ich aufbringen, wo kriege ich die Energie her, weil es gibt kaum Energie.
Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist aber, dass ich im letztes Mal, als ich die Listen durchgegangen bin, bin ich halt auf Altered Carbon gestoßen. Mhm. Und die Kritik an Altered Carbon deckt sich mit der Kritik, die du jetzt gerade hier reingeworfen hast. So, geile Welt, aber holy shit, was für ein merkwürdiger Hauptcharakter, mit dem ich irgendwie nicht mitfühlen kann. Und holy shit, ganz schön misogynistisch und sexistisch. Das ist so. Ich war, bis dahin war ich voll dabei und dachte so, wie geil, diese, ich will mehr über diese Elefanten wissen, die Energie machen und so. Ich war voll dabei und jetzt bin ich so, okay, das kriege ich nicht nochmal hin. Ich habe Altered Carbon habe ich bis zur Mitte hören können. Dann gab es auch so eine sexuelle Gewaltszene, die unglaublich fetischiert war. Nicht die erste. Und da war ich dann komplett raus und ich glaube, das kriege ich nicht nochmal hin.
Ja, also ich finde, das zeigt nochmal, also nee, zwei Sachen. Das erste ist sowohl Hugo als auch Nebula. Ich bin mir gerade bei Nebula nicht ganz sicher, aber Hugo Awards sind ein Publikums-Award. Also es gibt die World Science Fiction Convention und wenn du da hingehst, kannst du dafür wählen. So. Da sind noch andere Sachen, spielen da noch mit rein, aber es ist im Prinzip aus der Science Fiction Community ein, ja, Publikums-Award. So. Weil du meintest, wer da in der Jury ist. Und dann, ja, zeigt es, finde ich, nochmal mehr, wie viel weiter wir inzwischen sind. So, also es sind jetzt auch 13 Jahre her. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, wer da noch so mit wer noch als Best Novel nominiert war in der Zeit. Von den Menschen sind noch zwei andere noch halbwegs relevant heutzutage. Und die anderen sind in der Nichts verschwunden. Und ich glaube auch, dass der Paolo Bacigalupi danach, glaube ich, noch ein Buch geschrieben hat, was irgendwie ein bisschen größer war und danach aber ein bisschen verschwunden ist. Und so, ansonsten ist es ein Zeichen, das ist auch immer noch viel Science-Fiction, Fantasy ist auch noch so. Es gibt einzelne Sachen, die natürlich sehr viel besser sind und ich finde, das ist auch ein Zeichen davon, was inzwischen unsere Anforderungen sind an so eine Geschichte. Also jetzt unsere hier in diesem Podcast, so. Dass wir das nicht mehr okay, also dass uns das inzwischen also auffällt auf jeden Fall und dann auch kritikwürdig ist natürlich. Ja, it's been a while. An der Stelle die Empfehlung noch einmal mehr für eine Bibliothekskarte bei den Berliner Bibliotheken, denn die haben auch eine App, die heißt Libby und da kann Mensch sich auch Hörbücher ausleihen und muss dann einmal 10 Euro im Jahr dafür bezahlen. Und kann dann da Hörbücher hören. Möchte ich an der Stelle nochmal reinwerfen als Empfehlung, weil das gerne vergessen wird und immer auch eine valide Alternative ist, wie ich finde. Genau. The Wind-Up Girl. Für einen Blast from the Past sicherlich nicht verkehrt, oder? Und eine Zukunft, die uns, je nachdem, wie es läuft, vielleicht auch noch rein, also erwartet.
Das ist tatsächlich was, wo ich wirklich dachte, das hat er ja sehr gut gemacht. Also ich habe das gehört und dachte mir die ganze Zeit so, der hat das 2009 geschrieben und die haben halt Probleme mit so Viren auf biologischer Ebene und auch in ihren Prozessen, weil einfach wieder viele Tiere unterwegs sind, die genetisch verändert sind und so weiter. Und der Klimawandel ist so krass, dass Bangkok quasi in einer Mauer aus Dämmen, also die ganze Geschichte spielt in Bangkok und darum steht der Meeresspiegel quasi schon so 20 Meter über Null und im Kessel darunter ist halt diese Stadt und das ist alles sehr feinfühlig und es fühlt sich sehr, sehr real an. Nur wie gesagt halt der andere Kritikpunkt. Also ich würde das jetzt nicht, wenn ihr Lust drauf habt, dann lest das gerne, nur macht euch vielleicht klar, dass das ein bisschen stellenweise vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, was der Gute da zusammengeschrieben hat.
Ja. Alright. Bist du direkt bereit fürs nächste, Clemens? Du bist heute okay. unser Medienguru und du hast The Last Ronin gelesen. Ein Teenage Mutant Ninja Turtles Comic, der überhaupt nicht so wholesome aussieht wie die Serien, die du zuletzt mitgebracht hast, die großartig animiert waren und gute Stimmung verbreitet haben. Und das sieht aus, als ob das nicht so ist.
Es ist auch nicht so. Es ist so dark. Es ist, ich bewege mich weiter im Bereich der Dystopie. Krass, I'm in a good place right now. Ich wollte immer schon einen Ninja Turtle Comic haben, weil ich eigentlich ziemlich großer Fan bin. Dann ist mir aufgefallen, ich habe keinen im Regal. Wollte jetzt aber auch nicht irgendwie irgendwas aus den 80ern oder irgendwas. Ich wollte irgendwas Zeitgemäßes. Und dann habe ich bei meiner Recherche The Last Ronin gefunden. Und die Geschichte ist von Kevin Eastman und Peter Layard. Und das sind die beiden, die sich damals bei einer Pizza die Teenage Mutant Ninja Turtles in ihrer WG in New York ausgedacht haben. Und es ist quasi so das letzte Kapitel der Turtles-Saga. Und dann dachte ich, mal gucken, wo ich den herbekomme. Bin an der Stelle kleiner Shoutout zu Modern Graphics gegangen. Hab mich da 15 Minuten umgeschaut, nichts gefunden und gefragt, hey, habt ihr Teenage Mutant Ninja Turtles Comics? Woraufhin der Mensch machte, sagte, komm mal mit, wir haben hier dieses eine Ding, dieses Hardcover-Ding, das ist The Last Ronin, das habe ich gesucht und dann habe ich es gekauft.
Nice.
Und an einem Abend durchgelesen. Vorwort zu diesem wunderbaren Hardcover hat Robert Rodriguez geschrieben.
Oh.
Auch das hat mich sehr gefreut. Und dann geht's los, wir sind 30 Jahre in der Zukunft in New York. 30 Jahre von wann, das spezifizieren wir nicht so genau. Und die Stadt ist quasi unter der Fuchtel des Enkels vom Shredder, der so ein, well, very generic Cartoon-Bösewicht ist. Er hat so lange schwarze Haare, hat überall Krähen, also der Pouty-Ninja-Boy, der mit seiner Diktatur versucht, da Manhattan klein zu halten. Und aus dem Schatten der Brandmauern dieser Stadt kommt quasi ein letzter, komplett schwarz gekleideter Ninja-Turtle, um seine Familie zu rächen, denn er ist der Letzte des Hamato-Clans. Alle anderen sind getötet worden vom Foot-Clan und er ist da, um seine Rache zu vollüben. Und das ist so das Setting. Du hast so das Gefühl, Teenage Mutant Ninja Turtles trifft Frank Millers Dark Knight Returns. Und ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber sobald du dich einmal darauf eingelassen hast, funktioniert es super. Und du hast einfach mal locker 3 bis 5 Stunden großartigen darken Comic-Lesespaß. Mit sehr vielen Wiedersehen mit alten Bekannten aus dem Universum und einfach auch sehr vielen kleinen Easter Eggs zu gewissen Sachen. Zum Beispiel sieht der Bösewicht Baxter Stockman ein bisschen aus wie Samuel L. Jackson und ich habe mich gefragt, ob das Absicht war und dann habe ich im nächsten Panel gesehen, dass der ein Big Kahuna T-Shirt trägt. Und das, that's cute. Oder sie laufen durch New York und du siehst so einen Wegweiser, auf dem steht Bleecker Street. Und ich bin jetzt gerade am Sammeln, was mir noch so an kleinen popkulturellen Referenzen
ich stell auffällt. Mir vor, wie Clemens vor diesem Comic sitzt und gestern, I got that reference.
Yeah, I got that too.
Mit so einem kleinen Notizblock.
Nee, mit dem Diktiergerät natürlich.
Also, ja, wo sind deine Aufnahmen? Wir machen Audiomedium. Was ist da los?
Ja, that's true.
Muss ich noch digitalisieren?
Ja, dein Tape Recorder.
Ja. Beziehungsweise zurechtschneiden. Das sind ja nicht nur die Sachen von den Comics drauf, sondern auch einfach spontane Gedanken, die ich habe.
Note to myself.
Was passiert, wenn ich meinen großen Zeh um 180 Grad...
Ja. Get a saddle for Ringo.
Das sind die, genau, die Tagebücher des Ringo.
Die Ringo Chronicles.
Die erscheinen dann demnächst, ja, genau.
Okay, also würdest du das tatsächlich, also ich glaube, du steckst zum Beispiel ein bisschen tiefer in der Lore und in den Sachen von den Turtles drin, als ich zum Beispiel. So. Und gleichzeitig ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme irgendwie, ich habe mir mal so ein bisschen diese Serie angeguckt, die da letztens irgendwie lief, und dann Kevin Eastman ist was komplett anderes. Ist erstmal, glaube ich, schwarz-weiß, oder?
Teilweise, Rückblicke sind schwarz-weiß.
Und ist ja sehr, oder die Comics, die ich im Kopf habe, sind sehr dichte, düstere, mit sehr vielen Linien. Ist halt nicht cartoony. So. Glaubst du, The Last Ronin funktioniert auch für eine Person, die jetzt nicht so da drin steckt als Geschichte an sich, oder funktioniert The Last Ronin, weil du eine Liebe zu den Turtles hast und damit viel verbindest und deswegen das einfach cool findest, was da passiert?
Es funktioniert auch so,
okay,
glaube ich. Also die Geschichte, klar, kriegst du Easter Eggs, wenn du so ein bisschen drin bist, aber sie erklären dir eigentlich auch nochmal, wenn eine Person auftaucht, wer das jetzt ist. Und wenn du es nicht weißt, gibt es nochmal einen Rückblick, um kurz zu erklären, wer das ist. Und zeitgleich ist das für jemanden, der die Interpretation der Geschichte kennt, trotzdem nicht langweilig. Weil jede Figur nochmal einen kleinen neuen Twist bekommt. Also zum Beispiel trifft The Last Ronin dann in der Kanalisation auf April O'Neil, von der er dachte, dass sie tot ist. Und April O'Neil ist jetzt mittlerweile, weiß ich, also Design bestimmt irgendwie 50. Huh. Und ist halt halb Cyborg, weil sie die ganze Zeit im Widerstand gegen diesen wahnsinnigen Despoten unterwegs ist und dabei halt auch Gliedmaßen verloren hat und ist ein bisschen verbittert und nicht mehr die Sunny Reporterin, die man so aus dem 80er-Jahre-Cartoon kennt, und trotzdem sehr glaubwürdig und sehr, sehr cool. Also es soll, glaube ich, definitiv für eine gewisse Fangruppe einen Schlussstrich ziehen und ist trotzdem, so wie ich das gesehen habe, der Startschuss für eine neue Saga, die man aber nicht annehmen muss, wenn man nicht möchte.
Okay. Cool. Alright. Und im Modern Graphics gibt es jetzt keine Ausgabe mehr, die hast du mitgenommen?
Ich habe die einzige mitgenommen, ja. Also ich glaube, wenn ihr die beim Modern Graphics haben wollt, müsst ihr irgendwie fragen, ob die bestellt werden kann. Ist gar nicht so leicht, auch im Internet an das Ding ranzukommen, leider. Ich habe das bei einigen Anbietern versucht, da hast du dann Wartezeiten von mehreren Monaten. Also, good luck, people. I have the last one.
Nice. Well done.
Jetzt kann ich die ganze nur vorstellen, wie der Miller Batman einfach auf einer großen Splash-Page über zwei Plates einfach nur Cowabunga Dude sagt, and I'm all here for it. Klingt gut. Vielleicht leih ich mir es von dir mal aus, Clemens. Und werde es nicht lesen.
Ich habe schon überlegt, ob ich was in die Richtung sage, aber du machst es selbst, von daher ist es vollkommen fein. Und zu allerletzt für heute, Clemens, du, unser, du versorgst uns heute mit den Themen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du tatsächlich ein medial vielfältiges Leben lebst. Du hast Ghost Runner gespielt. Ghost Runner ist du läufst vom Anfang des Levels bis zum Ende des Levels so schnell wie möglich und schnetzelst dabei so gut und ohne anzuhalten wie möglich, was dir im Weg steht. Es sieht mega cool aus. Das ist jetzt wirklich auf eine gewisse Art und Weise Cyberpunk. Auf jeden Fall mehr als The Wind-Up Girl. Und wie zum Heck bist du bei Ghost Runner gelandet? Und wie ist es?
Es gibt dieses tolle Spiel Cyberpunk, hier Jahreszahl einfügen, 2077.
Ja.
Da gucke ich ganz oft Gameplay-Videos zu, weil ich die Ästhetik gerne mag und wollte immer irgendwas in die Richtung spielen, habe aber jetzt nichts hier, was dieses Spiel erlauben würde, und habe dann einfach nach Cyberpunk-Spielen gesucht, die so da ich gerade The Last Ronin gelesen hatte, irgendwie noch einen kleinen Ninja-Einschlag hatten, und dann wurde mir halt Ghost Runner gezeigt und ich dachte, das ist witzig, weil das ist irgendwie genau, das ist ein Cyberpunk-Ninja irgendwie, der da unterwegs ist und metzelt. Dann hat das Ganze auch, ich glaube, nur 10 Euro gekostet im Nintendo Store und dachte mir so, nice. fuck money, make bitches, let's go. mir das runtergeladen und war dann tatsächlich in einer ganz neuen Welt für mich, weil dieses Spiel so eine Art Anschreien ist. Du wirst quasi, es ist einfach so schnell.
Ja. Ja,
und du musst so viel koordinieren, was ich in meinem Leben noch nie machen musste. Also jeder, der mal irgendwie ein Beat'em Up gegen mich gespielt hat, weiß, dass ich jetzt nicht auf Combo setze, sondern auf das gute alte Button-Mashing. Und wenn da eine Combo rauskommt, gut, aber am Ende habe ich gewonnen. Das geht bei dem Spiel halt null. Mhm. Ich kann nicht einfach irgendwas drücken und dann passiert was, sondern ich muss sehr schnell koordinieren und gucken, dass ich nicht erschossen werde, weil es gibt überall Plattformen in dieser Cyberpunk-City, von der böse Menschen auf dich schießen. Und du hast aber nur so ein abgefahrenes Katana und dann geht's halt darum, über 5 Ecken parkourmäßig dahin zu springen oder in der Luft zu double jumpen von hinten, das Schwert in den Körper zu rammen. Und das alles so schnell wie möglich. Das gibt mir einen recht großen Adrenalinschub, den ich sehr mag. Ich kann dieses Spiel nicht sehr, sehr lange spielen, weil es mich sehr, sehr anstrengt, weil es wirklich extrem schnell ist und ich mich super konzentrieren und koordinieren muss. Aber wenn ich dann meine 10 Minuten Ghostrunner wieder reingepackt habe, kann ich das auch erstmal wieder eine Weile beiseite legen und mir dann wieder später nehmen, wenn ich diesen Schub brauche. Also es gibt mir was ich noch bei keinem anderen Spiel auf der Adrenalinebene so empfunden habe. Zeitgleich versuche ich mich beim Spielen immer sehr zu beruhigen, denn wenn ich zu nervös werde, baue ich sowieso nur noch Scheiß und dann ist die Frustrationsschwelle halt sehr niedrig. Trotzdem liebe ich es sehr wegen der Ästhetik. Ich werde demnächst wahrscheinlich das gute Switch-Ding mal wieder an den großen Fernseher anschließen, um es auch mal richtig groß zu spielen. Nice. Und dann, chill ich mich in den Sessel und guck mal, wie es mit dem Controller in dieser Controller-Vorrichtung von der Switch so funktioniert. Ist eine gute Abwechslung zu allem anderen, was ich so hier und da mal zocke und ich bin dann auch schnell, aber auch wieder durch damit. Also ich spiele jetzt nicht 5 Stunden am Tag Ghostrunner, weil ich glaube, dass das mein Herz-Kreislauf-System nicht verkraftet, weil es einfach viel zu in your face ist dafür die ganze Zeit. Also du musst halt echt aufpassen, wenn du einmal nicht schnell genug klickst, dann kommt halt ein Ventilator von irgendwo und du bist tot. Oder einmal nicht richtig geklickt und rutscht ab und fällst das Hochhaus runter. Und dann bist du auch tot. Dann fängst du wieder an irgendeinem Checkpoint an, wo du vor 2 Stunden gefühlt warst und musst dann nochmal dich da durchklamüsern. Ist aber, wenn man es geschafft hat, dafür umso befriedigender. Und dann hat man auch Spaß an den gory Animations, wenn man seine Gegner hinmetzeln darf.
Alright. Clemens the Gamer Returns. Mit Ghostrunner. Einem sehr schnellen, sehr adrenalingeladenen Spiel mit einer richtig coolen Optik. Und ja, wenn das, was ihr gerade gehört habt, euch anspricht, dann, ich weiß nicht, ob es immer noch ein 10er im Nintendo Store kostet, aber es ist schon ein bisschen älter, deswegen denke ich, kommt, der Spring Sale steht vor der Tür. Das wird also ganz gut. So. Okay, das war eine weitere Folge vom Nerdfeuilleton Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr noch eine letzte kleine Empfehlung, was ihr jetzt gerade, worauf ihr euch jetzt gerade freut, was euch die nächsten Tage versüßen wird, worüber wir dann beim nächsten Mal sprechen werden?
Ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich ganz alleine hier bin, aber der neue Dune-Trailer ist gedroppt.
Oh.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Ich gucke ihn mir, glaube ich, auch nochmal an, den Trailer. Ich werde mir auch den Film angucken, aber ich bin mir sonst nicht ganz sicher.
It's fine for me. Ich weiß nicht, ob ich mich so drauf freue. Ich glaube, es ist was ich einfach mitnehmen werde und sehen werde, aber ich glaube, das macht für mich nicht so viel. But it's nice that it exists. Ich freue mich, gerade ist der Alchemy RPG Kickstarter im vollen Gange und ich freue mich extrem darauf. Das ist dieses neue Virtual Tabletop-Ding, worüber man ganz viele verschiedene Systeme spielen kann. Und die haben jetzt auch so ein paar Sachen reingebracht, dass man darüber zum Beispiel auch Tales from the Loop spielen kann und Wessen und so. Und da habe ich total Bock drauf, nice. Weil dieses System, was mit Theater of the Mind funktioniert, ist ideal dafür.
Alright.
Yes.
Richtig cool. Dieses Wochenende ist Comic-Invasion. Und heute, wenn wir das aufnehmen, ist gratis, also ist Free Comic Book Day. Das heißt, ich werde ein sehr comic-lastiges Wochenende haben. Aber ansonsten habe ich gerade gesehen, dass es eine Advanced Reader's Copy für die neue Murderbot-Novelle gibt. Und das wird mein Wochenende noch viel schöner machen. Sie heißt System Collapse, erscheint irgendwann demnächst. Und wenn ich damit fertig bin, dann kann die nächste Klassenfahrt kommen. Bin ich vorbereitet. das war der Nerdfeuilleton-Podcast. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Review da bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer, sind 5 Sterne immer, immer sehr, sehr gerne gelesen auch, aber größtenteils gesehen.
Gehört
meinetwegen.
Gefühlt, geschmeckt.
Verdaut.
Ihr könnt auf dragonseateverything.com mehr Podcasts, mehr Interviews, mehr alles hören. Wenn ihr Bock habt auf unseren Magic Side Podcast, dann schreibt uns doch und vielleicht überlegen Maurice und ich uns, ob wir unseren nächsten Draft einfach aufnehmen und dann dürft ihr zuhören, wie wir fluchen oder uns freuen, je nachdem.
Oh ja, das würde ich super gerne hören, wie Lele dann sagt, oh, noch eine Elle schnorren. Und ich dann sage, oh cool, in meiner war nur Staub drin.
Das ist, entschuldige bitte, ich glaube insgesamt, egal, wir führen das wann anders. Maurice ist hier der Listenkarten zieht und dann sagt, ah, das ist nix. Und dann sage ich, ja Maurice, guck mal nochmal nach. Und dann Maurice ist so, oh shit, das sind ja 20 Euro, die ich hier in der Hand halte. Aber okay.
Ja, aber keine Elle schnorren und nicht leuchten, so von wegen, wenn es nicht cool ist.
So, wir hören uns wieder, wenn der nächste Podcast droppt. Bis dahin, alles Gute. Hier waren Clemens Serbent.
Und Ringo, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ringo war auch
Ringo war auch da. Und Maurice Mathieu, der jetzt wieder weiter Skate 8 guckt. Oder Skate The Infinity Trailer. Skate 8 ist nicht ganz richtig.
Skacht.
Skate The Infinity guckt und sich überlegt, ob er sich sein Skateboard vielleicht selbst bemalt und dann sein Lieblingscharakter hinten drauf macht. Wir werden sehen.
Ja, das ist auch
klar. Mein Name ist Lele Lukas und wir hören uns wieder, wenn der nächste Podcast rauskommt. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.